Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im Studio Andreas Stopp und im Nebenstudio meine Kollegin Christiane Knoll. Unterm Arm geballte Informationen aus Forschung, Wissenschaft und Technik. Was habt ihr heute im Angebot, Christiane?
Ja, wir schauen heute in den Golf von Mexiko, wo vor 10 Jahren die Deepwater Horizon explodiert ist. Unmengen von Öl sind damals ins Meer geströmt, Strände und Vögel Öl verschmiert und das über Wochen hinweg. Die Fischerei musste eingestellt werden und wir wollten wissen, inwieweit die Natur sich von der Katastrophe auf dieser Ölplattform erholt hat. Immerhin weiß man, dass es damals auch, als das Öl von der Oberfläche verschwunden war, lange nicht vorbei war. Außerdem, wie gut sind die Krankenhausapotheken gerüstet, falls im Zuge der vorsichtigen Lockerung, die jetzt beginnen soll, die Covid-19-Fallzahlen doch wieder ansteigen? Und wir schauen aus aktuellem Anlass auf die Weltgesundheitsorganisation.
Wir müssen den Ausbruch verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem weiter funktionieren kann.
Insofern müssen wir wirklich von Tag zu Tag schauen und die gesamte Entwicklung immer wieder neu bewerten.
Das ist ein Zwischenerfolg, nicht mehr und nicht weniger. Und ich betone, es ist ein zerbrechlicher Zwischenerfolg.
Corona-Update.
Es war ein Paukenschlag vor 2 Tagen. US-Präsident Donald Trump kündigt an, der Weltgesundheitsorganisation den Geldhahn zuzudrehen. Die WHO sei für viele Todesfälle verantwortlich, weil sie den Covid-19-Ausbruch vertuscht und schlecht gemanagt hätte. Dafür soll sie jetzt bestraft werden. Es gab für Trump viel Gegenwind aus der internationalen Politik, auch aus Deutschland. Für uns sind die Vorwürfe Anlass, einmal genauer hinzusehen. Welche Rolle sollte die WHO spielen beim Kampf gegen SARS-CoV-2 und welche Rolle spielt sie tatsächlich? Mein Kollege Volkert Wildermuth hat recherchiert. Zunächst einmal, Volkert Wildermuth, wie schwer trifft es die WHO, wenn die USA ihre Zahlungen tatsächlich einstellt?
Das wissen die selber noch gar nicht so genau, hat der Generalsekretär der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus auf einer Pressekonferenz gesagt. Die WHO hat nämlich einen ziemlich komplexen Etat. Da ist zum einen die Grundfinanzierung. Die Mitgliedsländer haben sich zu Zahlungen verpflichtet. Allerdings sind die seit den 90ern nicht mehr angehoben worden und werden auch nicht immer pünktlich überwiesen. Und auf diesem Gebiet waren die USA wirklich vorbildlich. Die haben nämlich 3-mal mehr gezahlt, als sie eigentlich müssten. Ungefähr $400 Millionen im Jahr. Das macht etwa 15% dieser Grundfinanzierung aus. Und wenn die wegfällt, das schmerzt natürlich. Aber mehrere andere Staaten scheinen bereit zu sein, das zumindest teilweise wieder auszugleichen.
15% weniger wären trotzdem ein harter Einschnitt, aber die WHO bewegt ja noch viel mehr Geld als nur ihren Grundetat.
Genau. Es gibt daneben noch die sogenannte projektgebundene Förderung, zum Beispiel konkret für Impfstoffe, für die Bekämpfung bestimmter Krankheiten. Das macht 80% der Gesamtmittel aus und die stammen nicht nur von Staaten, sondern zum Beispiel auch von der Bill und Melinda Gates Foundation, die da wirklich großzügig ist. Und ob Trump diesen Anteil an der Projektförderung kürzen will, das ist unklar. Und was Covid-19 betrifft, da hat die WHO im Februar auch noch um zusätzliche Mittel gebeten von den internationalen Staaten. Die hat sie in der Zwischenzeit auch erhalten. Zusätzlich ruft sie zu Spenden auf in einem Covid-19-Solidaritätsfonds. Da haben sich 240.000 Menschen bereit erklärt und Organisationen was zu spenden. Da sind auch schon 150 Millionen konkret für Covid-19 zusammengekommen.
Was macht die WHO jetzt mit dem Geld im Fall von Covid-19?
Ja, die WHO wurde ja gegründet mit dieser Mission, umfassende Gesundheit für alle Menschen zu erreichen. Große Worte. Aber die WHO ist eben keine globale Gesundheitspolizei. Die kann den einzelnen Ländern nicht vorschreiben, was sie da machen sollen. Die sind im Grunde nur verpflichtet, die relevanten Gesundheitsinformationen auch wirklich an die WHO weiterzumelden. Und die sammelt, interpretiert und verbreitet diese Daten dann weiter. Und das ist eine ihrer wichtigen Aufgaben. Und bei Covid-19 hat sie ja am 30. Januar eine gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite ausgerufen und spätestens da hätten alle Länder aufmerken müssen. Die WHO fasst auch alle klinischen Informationen zusammen in sogenannten technischen Dokumenten. Also da sind zum Beispiel Anleitungen für den Test von Christian Drosten verbreitet worden international. Und auf diese Dokumente, da stützen sich die Behörden und die Ärzte weltweit. Es gibt in der Zwischenzeit auch 6 Online-Trainingskurse auf OpenWHO. Da hat mehr als 1 Million Menschen teilgenommen. Da geht es um den richtigen Umgang mit Schutzkleidung oder die Versorgung von schwerkranken Covid-Patienten.
Es geht also in erster Linie um die Verteilung von Informationen. Wie unterstützt die WHO die Länder konkret?
Also zusammen mit anderen Organisationen hat die WHO mehr als 2 Millionen Sets Schutzausrüstung verschickt in über 133 Länder. Es wurden Millionen von Tests verteilt, zum Beispiel in viele Länder in Afrika. Da gab es eine Solidaritätsflug, hieß das, von Addis Abeba aus, das, obwohl eigentlich ja sonst die Flüge alle unterbrochen sind. In den Gazastreifen wurden Beatmungsgeräte geliefert. Also da gibt es durchaus Aktivitäten. Aber entscheidender ist im Grunde, dass die WHO versucht, diese ganzen Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft wirklich zu koordinieren. Und da ist ein wichtiges Element die sogenannte Solidarity-Studie. Da nehmen weltweit Kliniken teil, die gerne Medikamente testen wollen rund um Covid-19. Und die werden jetzt nach gemeinsamen Standards getestet. Und so kann man schneller zu verlässlichen Ergebnissen kommen. Also so eine Koordinierung der Forschung und Entwicklung, die ist wirklich entscheidend.
Das klingt erstmal nach einer gut geölten Maschinerie und wird auch breit gewürdigt. Angela Merkel und viele andere Regierungschefs sind der WHO zur Seite gesprungen nach Trumps Attacke. Ist an der Kritik an der WHO gar nichts dran?
Naja, niemand ist perfekt und ganz sicher die WHO auch nicht. Gerade weil dieser Grundetat so relativ gering ist und schon seit Jahren nicht erhöht wurde, muss die WHO Kooperation eingehen. Und da gibt es Kritik, weil da zum Beispiel immer wieder Pharmafirmen Geld geben und dann auch für Programme, in denen natürlich deren Produkte eingesetzt werden. Im Fall von Covid-19 geht es ja um die Geschwindigkeit, mit der die WHO reagiert hat. Ende Dezember gab es die erste Meldung aus Wuhan, dass da eine neue gefährliche Form von der Lungenentzündung rummarschiert. Das hat die WHO tatsächlich mitbekommen. Sie hat in China nachgefragt, aber da gab es wenig Informationen. Und am 14. Januar hat die WHO die Einschätzung Chinas einfach noch weiter gemeldet. Es sei gar nicht sicher, dass sich dieses neue Coronavirus von Mensch zu Mensch verbreitet. Also es ist wirklich so, dass die WHO sehr lange den chinesischen Informationen einfach nur vertraut hat. Mitte Januar hat China dann die Sequenz des neuen Coronavirus zur Verfügung gestellt. Ich fand das damals schnell, aber offensichtlich hatten chinesische Forscher das schon längst in der Tasche. Zu der Zeit wollte die WHO eigene Experten nach Wuhan schicken, hat China abgelehnt. Trotzdem lobte Tedros die chinesische Reaktion. Da hat sich die frühere Generaldirektorin Gro Brundtland bei der SARS-Epidemie ganz anders verhalten. Sie hat China damals offen kritisiert und so schnell erreicht, dass das Land wirklich die Fakten offengelegt hat. Inzwischen ist China selbstbewusster. Tedros hat auch einen anderen Stil. Ob das nun Diplomatie ist oder eine zu große Nähe zu China, da gehen die Meinungen auseinander. Im Februar hat dann ja tatsächlich eine Expertenkommission in der WHO Wuhan besucht und die ersten einigermaßen verlässlichen Daten mitgebracht.
Vorwürfe kommen auch aus der Republik Taiwan. Worum geht es da?
Ja, der Inselstaat hat schon am 2. Januar den Kontakt mit China eingeschränkt. Eine ganz schnelle Reaktion, die bis heute Früchte trägt. Das Land fährt sehr gut mit Covid-19. Aber diese frühe Warnung und das gute Beispiel, die seien von der WHO ignoriert worden, sagt Taiwan. Und dazu muss man wissen, Taiwan selbst ist kein Mitglied der WHO und auch nicht der UNO. Da blockiert China, dass die Insel ja zum eigenen Staatsgebiet zählt. Die WHO kann diesen Status Chinas offiziell nicht ändern. Inoffiziell gibt es aber durchaus einen engen Austausch mit den Ärzten in Taiwan. Unterm Strich muss man sagen, die WHO hat vielleicht ein etwas enges Verhältnis zu China. Das war gerade in der Anfangsphase auch problematisch. Das beklagen auch viele unabhängige Forscher. Es stimmt auch, dass die WHO Reisebeschränkungen erst für nicht so wichtig hielt. Aber das hat sich doch spätestens Ende Januar geändert, als Covid-19 von der WHO ganz oben auf die Agenda gesetzt wurde. Und da wurde gesagt, ihr müsst jetzt testen, testen, testen und diese Ratschläge umsetzen. Die können aber nur die einzelnen Staaten, das haben viele nicht gemacht, allen voran die USA. Nach dem Ausbruch wird man die Rolle der WHO sicher neu bewerten wollen. Aber im Moment geht es erstmal um den Kampf.
Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz auf China schauen. China hat heute neue Todeszahlen veröffentlicht und sie massiv nach oben korrigiert. Wie muss man das verstehen?
Also das ist ein starkes Stück. China hat 1290 Todesfälle aus Wuhan nachgemeldet. Das ist jetzt anderthalb mehr als wie gestern. Die Definition wurde ja mehrfach geändert, aber dass so ein Schlag dazukommt, ist wirklich verblüffend. Das wäre mit dem Anfangschaos in Wuhan würde das zusammenhängen. Viele Kliniken hätten damals nicht weitergemeldet. Aber weil die ganze Welt sich auf diese Daten verlässt, um die Gefährlichkeit des Virus abzuschätzen, ist das problematisch. Der war doch am Anfang in Wuhan offenbar schlimmer als gedacht.
Volkert Wildermuth über den Beginn der Corona-Pandemie in China und die Reaktion der Weltgesundheitsorganisation in den ersten Wochen. Werden Patienten künstlich beatmet, geht das nicht ohne eine Vielzahl von Medikamenten. Deshalb hatte die Europäische Arzneimittelagentur EMA zu Beginn des Monats eine europaweite Umfrage gestartet, ob bei diesen Medikamenten Engpässe in Sicht sind oder bereits existieren. Und tatsächlich traten in einigen Ländern bereits Engpässe bei diesen Spezialmedikamenten auf. Andere sahen Probleme auf sich zukommen und auch in Deutschland war die Lage nicht bei allen Mitteln vollkommen entspannt. Obwohl die Kliniken noch lange nicht an ihrer Belegungsgrenze waren. Jetzt werden die ersten Beschränkungen gelockert und man fragt sich, ob die Vorbereitungen bei den Medikamenten ähnlich gut laufen wie bei den Intensivbetten. Wie sieht es in den Krankenhausapotheken aus? Das hat Dagmar Röhrlich zusammengetragen.
Wenn schwerkranke Covid-19-Patienten künstlich beatmet werden müssen, dann brauchen Ärzte eine Vielzahl von Medikamenten. Zur Narkose etwa, zur Beruhigung, Kreislaufstabilisierung. Ohne sie geht es nicht. In Frankreich mit seinen hohen Fallzahlen ist der Mangel bei einigen Mitteln gravierend. Bei Muskelrelaxantien etwa, Schmerzmitteln und Antibiotika, schreibt Alain Astier per Mail. Der Pharmazeut leitete fast 40 Jahre lang die Apotheke des Universitätsklinikums in Créteil. In Deutschland ist die Lage vergleichsweise entspannt.
Trotzdem gibt es einige Medikamente, die weiterhin von Lieferengpässen und Verknappung betroffen sind. Das ist ein Mittel zur Narkose, Propofol, was schon seit langer Zeit nicht ausreichend lieferbar ist. Es ist auch ein Beruhigungsmittel, ein Benzodiazepin, Midazolam, aber es sind auch Schmerzmedikamente und Antibiotika, die möglicherweise, wenn der Bedarf wieder steigen sollte, dringend benötigt werden und nicht ausreichend geliefert werden können.
Wolf-Dieter Ludwig ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Auf der Liste der Lieferengpässe tauchen inzwischen auch Mittel aus der Intensivmedizin auf, die Anfang des Monats noch nicht knapp waren. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM, hat reagiert mit Kontingenten für Krankenhausapotheken.
Die Krankenhäuser können nur den Bedarf decken für einen gewissen Zeitraum. Bei den Krankenhäusern sind es in der Regel 8 Wochen, den sie vorher auch hatten.
In Deutschland decken die Krankenhausapotheken ihren Bedarf direkt bei den Pharmaunternehmen. Deshalb fordert das BfArM, die Firmen sollten an die Apotheken, Zitat, Arzneimittel nicht über den normalen Bedarf hinausliefern. Was der normale Bedarf in diesen Krisenzeiten ist, darüber diskutieren nun manche Krankenhausapotheker mit der Industrie. Sorgen bereitet auch, wie zuverlässig die Unternehmen über die nächsten Monate liefern werden.
Es hängt natürlich viel jetzt auch von den pharmazeutischen Unternehmern ab, ob sie ihre Produktionskapazitäten gewährleisten können, auch steigern können und ob die Logistik, das heißt die Vertriebswege, funktionieren. Das heißt, die Herausforderung für die pharmazeutischen Hersteller in dieser Situation ist sehr groß und ich hoffe sehr, dass sie diesen Herausforderungen gewachsen sind.
Die Produktion mit Blick auf die knappen Medikamente hochfahren, wie von der EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides gewünscht, ist nicht immer einfach. Borg Brettauer, Geschäftsführer des Verbands Pro Generika.
Das ist natürlich nicht so ganz unkomplex, ne, weil man Pharmaproduktion im Regelfall mit sehr viel langem Vorlauf stattfindet und natürlich die Produktionskapazitäten fest eingeplant sind für Produktionen von bestimmten Arzneimitteln. Aber hier haben eben Unternehmen auch versucht, wo immer möglich, Produktionsstrecken quasi umzuwidmen. Also im Grunde Priorisierung einfach, ne, so wie man im Bereich der Krankenhäuser gesagt hat, wir brauchen mehr Intensivbetten. Am Hersteller natürlich versucht, frühestmöglich auch Produktion anzupassen und hochzufahren.
Derzeit sind in Deutschland nur etwas mehr als die Hälfte der Intensivbetten belegt, sprich etwas mehr als 11.000 sind frei. Doch diese freien Kapazitäten erfüllen bei stark steigenden Fallzahlen nur dann ihren Zweck, wenn auch die entsprechenden Medikamente verfügbar sind. Ein Krankenhausapotheker ließ im Gespräch mit dem Deutschlandfunk durchblicken, bei Vollbelegung könne er die Versorgung wohl nicht gewährleisten. Noch ist Zeit, sich vorzubereiten.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat auch eine Taskforce etabliert, die eine Wirkstoffliste erarbeiten soll von in der Intensivmedizin dringend benötigten Arzneimitteln, also versorgungsrelevanten Arzneimitteln. Und diese Liste wird voraussichtlich etwa 20 Wirkstoffe enthalten. Und wenn wir diese Liste haben, kann man natürlich dann auch gezielter noch planen, welche Arzneimittel unbedingt vorrätig gehalten werden müssen.
Eine solche Liste wird auch von den Pharmaunternehmen begrüßt und sie hoffen auf noch mehr Informationen, um die Verteilung der Medikamente zu optimieren.
Was wird wirklich benötigt? Welche Medikamente? Wie viel davon werden benötigt? Wo, in welchen Krankenhäusern liegen die Patienten, die Covid-19-Patienten, die jetzt vorrangig beliefert werden sollten?
In Frankreich ist die Lage sehr viel brisanter. Krankenhausapotheker fragen bei ihren Kollegen im Ausland nach, ob sie ihnen helfen können. Und Alain Astier schreibt, dass in einigen Kliniken manche Medikamente so knapp seien, dass es Anweisungen gebe, sie sparsam einzusetzen.
Es reicht nicht, für Intensivbetten und Beatmungsgeräte zu sorgen. Sollten die Fallzahlen für schwere Covid-19-Fälle steigen, dann werden wir mehr Medikamente brauchen. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Es war der größte Ölunfall in der Geschichte. Nie zuvor ist bei einem Unfall mehr Öl ins Meer geströmt als im Frühjahr und Sommer 2010 im Golf von Mexiko. Fast 800 Millionen Liter Öl und 500.000 Tonnen Gas traten damals aus dem Bohrloch mit gravierenden Folgen für die Umwelt und die regionale Wirtschaft. Am 20. April 2010 explodierte die Ölplattform Deepwater Horizon und Monika Seinsche hat sich umgehört, wie es dem Golf von Mexiko heute geht.
Ed Overton war gerade in Rente gegangen, als die Deepwater Horizon explodierte.
So they made a mistake in the cement plug. And then the blowout preventer didn't work.
Ein provisorischer Zementstopfen im Bohrloch hatte versagt. Und dann auch noch der Blowout Preventer, der eigentlich verhindern sollte, dass Öl und Gas nach oben schießen. Damals kehrte der Ölforscher zurück an die Louisiana State University in Baton Rouge und untersucht seitdem, was mit den ausgelaufenen 800 Millionen Litern Öl im Golf von Mexiko geschah.
There were birds that were completely covered.
Viele Vögel waren komplett ölverschmiert. Die Fischerei musste eingestellt werden und ganze Vogel- und auch Insektenpopulationen wurden zerstört.
Birds and insect populations were disrupted.
Heute sieht man von dem Öl so gut wie nichts mehr. Die Strände sind sauber, das Wasser wieder klar. Nur in der Tiefsee und im Boden der Küstenmarschen stecken noch Ölklumpen.
You can still find very, very tiny traces of the oil.
Sie können immer noch winzige Spuren des Öls finden, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen. Aber das sind so geringe Konzentrationen, dass Sie keinen nachweisbaren ökologischen Schaden mehr anzurichten scheinen.
Detectable environmental harm.
Auch wenn das Öl selbst weitgehend verschwunden ist, gibt es viele Forscher, die Ed Overtons optimistische Einschätzung nicht teilen. Für die Ökosysteme sei die Katastrophe längst nicht vorbei, sagt etwa Stephen Murawski.
The effects of this spill are not over. And in some cases it may take decades for populations to recover.
Der Meeresökologe an der Universität von South Florida macht sich die größten Sorgen um Delfine und andere Meeressäuger in küstennahen Gewässern, denn die pflanzen sich nur sehr langsam fort.
I'm most worried number one about the marine mammal populations, particularly the inshore ones.
2010 strandeten etwa doppelt so viele große Tümmler an der Nordküste des Golfs wie in den Jahren zuvor. Auch Jahre später zeigten zahlreiche Delfine noch Symptome einer Ölvergiftung. Stephen Murawskis Computermodelle deuten darauf hin, dass die Populationen sehr lange brauchen werden, um sich zu erholen, selbst dann, wenn sich die ökologischen Bedingungen wieder normalisiert haben. Auch Samantha Joy ist bis heute beunruhigt. Die Ozeanforscherin arbeitet an der Universität von Georgia und untersucht seit 10 Jahren die Tiefsee rund um das Bohrloch. Völlig unerwartet für die meisten Forscher blieb ein großer Teil des Öls damals in tiefen Wasserschichten, verband sich mit Schwebteilchen im Wasser und bildete meterhohe Schlammberge am Meeresboden. Alles Leben darunter wurde erstickt.
This is not a localized incident. There are vast areas on the seabed.
Das war ja kein lokales Ereignis damals. Wir sprechen über Hunderte bis Tausende von Quadratkilometern Meeresboden, auf denen die Populationen an Würmern, Krabben und anderen wirbellosen Tieren durch den Schlamm ausgelöscht wurden. Diese Gebiete können nur wieder besiedelt werden, wenn Tiere aus benachbarten Regionen einwandern. Bei einer so riesigen Fläche dauert das aber sehr lange. Und die betroffene Fläche ist viel größer, als wir 2010 angenommen haben.
Like I said, we didn't realize the scale of damage back in 2010.
Teile des Meeresbodens sind zwar wieder besiedelt, aber die Artenzusammensetzung ist heute eine völlig andere, dominiert von wenigen anspruchslosen Arten. Großen Schaden durch den Ölunfall nahmen 2010 auch die Korallenriffe der Tiefsee. Sie haben sich bis heute nicht erholt. Die Tiefseekorallen werden noch viele, viele Jahrzehnte brauchen, um sich zu erholen. Das passiert nicht in 10 oder 20 Jahren. Eine aktuelle Studie vom Februar 2020 in Science Advances hat gezeigt, dass das Öl noch weit über den 2010 sichtbaren Ölteppich hinaus toxische Effekte auf Tiere und Pflanzen im Ozean hatte.
So many impacts are ongoing and the scale and scope of the impact is much greater than originally sort of predicted by the limited number of measurements that were done back in 2010.
Gerade deshalb müssten die Langzeitfolgen der Katastrophe weiter untersucht werden. Aber genau das passiert nicht. Die meisten Monitoring-Programme sind ausgelaufen. Auch unsere Finanzierung endete 2017. Seitdem haben wir keine Tauchgänge mehr durchführen können. Viele Daten, die wir dringend bräuchten, um abschätzen zu können, wie lange die Katastrophe noch nachhallen wird, fehlen uns also. In der Tiefsee geschehen alle Dinge sehr langsam. Wir müssten immer noch dort draußen sein und die Auswirkungen untersuchen. Aber wir sind es nicht. Und deshalb ist es schwierig zu sagen, okay, in 7 Jahren ist alles wieder in Ordnung. Denn 2017 zumindest haben wir noch gravierende Schäden gesehen.
Everything's going to be back to normal, because back in 2017 we were still seeing significant impairment.
10 Jahre Deepwater Horizon, der größte Ölunfall in der Geschichte. Monika Seinje hat nachgefragt, wie es der Umwelt heute geht. Es war zähe Arbeit, bis Chemiker verstanden hatten, wie sich Stoffe auf der Erde zusammensetzen, was Atome sind und was Moleküle. Und es war gar nicht so abwegig, davon auszugehen, dass das nicht alles war, dass es in fernen Galaxien noch ganz andere Elemente gibt. War nur leider falsch.
Sternzeit, 17. April. Rätselhafte Linien und ihre Elemente. Während man in der Antike davon ausgegangen war, dass die Welt aus den 4 Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft bestehe, wurden ab dem 17. Jahrhundert erste wirkliche chemische Elemente entdeckt. 3 spätere Beiträge dazu stammten von Astronomen. Sie hatten in den Spektren von Himmelskörpern charakteristische Linien gefunden, die keinem auf der Erde bekannten chemischen Element zuzuordnen waren. Den Anfang machte 1864 der englische Astronom William Huggins, der im Spektrum des Katzenaugennebels im Sternbild Drache mehrere helle Spektrallinien fand. 4 Jahre später entdeckte sein französischer Kollege Pierre Janssen während einer totalen Sonnenfinsternis eine unbekannte gelbe Spektrallinie. Und im Jahr darauf wurden bei ebensolcher Gelegenheit im Licht der Sonnenkorona unerklärliche grüne Linien beobachtet. Doch nur Janssen hatte tatsächlich ein neues Element gefunden, das anscheinend nur auf der Sonne vorkam und daher den Namen Helium erhielt. Auf der Erde wurde dieses Element erst 1882 nachgewiesen. Die rätselhaften Linien des Katzenaugennebels dagegen konnten erst 1927 erklärt werden. Bis dahin waren sie einem hypothetischen Element namens Nebulium zugeordnet worden. Heute ist klar, dass es sich um Linien handelt, die nur in extrem dünn verteiltem Gas auftreten und die auf äußerst seltene atomare Prozesse zurückgehen. Auch das vermeintliche Coronium existiert nicht. Die grüne Linie stammt von extrem heißen Eisenatomen in der Sonnenkorona.
Die Sternzeit über rätselhafte Linien, Dirk Lorenzen. Vielen Dank auch an Christiane Knoll für die Informationen aus Wissenschaft und Forschung. Gleich dann nachdenken über Europa zwischen Enttäuschung, Sorge und Hoffnung. Sie können ab sofort anrufen und Ihre Meinung äußern. Bringt Corona uns im Europäischen Haus zusammen oder entzweit es uns? 00800 4464 4464. Im Anschluss jetzt dann die Nachrichten, dann also die Fortsetzung des Vormittagsprogramms.